to like reimagine this track for the, because I mean, it's so different from the album version. Like, why was this an important direction to take it in, which I guess is more towards the sort of song or ballad tradition that you've been investigating recently?
I think it fits so well. Like, this song is like so good to guitar also.
Yeah.
And I started playing it on guitar, like that, like a guitar version. And then I thought, like, I should record it and make a new version.
Yeah.
Because I also like to have songs in different versions.
Yeah. And,
like, give them another life in another context.
I guess it also does the same thing of sort of deprivileging, like, the artwork. It's like there's an idea, actually, which can float and be done in all sorts of different ways.
Yeah.
Because also, like, in some ways I'm kind of hearing, like, some techniques and elements from, say, some of your earlier work, like, come into this as well. But now they're then mixed with, like, instrumentality and more kind of, like, vernacular sort of ways of music making. But then with this kind of conceptual overlay of, like, sound design and...
Mm.
And it's back to, like, you being able to, like, recombine all this stuff now and go, like, and I can just take from all of it.
Yeah, I think also I've been, like, looking more back also, like, to things that I've been doing earlier and not being so afraid of it.
Yeah.
Like, not having, like, this, I don't want to. But just, like, oh, there's also a reason that I got into that.
Yeah.
So, and... Yeah, and then just combining it is such a good experience for me also personally to, like, be like, it's okay.
Yeah.
But yeah, and then this is Ade Kalender who's playing the guitar. Just
credits. For the credit, yes, definitely.
Yeah.
Yeah, but
that was also really beautiful to record it together.
Mm.
But then, of course, I did a lot of stuff in the production.
Yeah. Mm.
Yeah,
because it's also got, because it has those, like, multiple lines going on as well. So it has, there's, like, this feeling of, again, kind of like a magic realist vibe of, like, there is a guitar ballad here that's happening, but there's also other planes of reality happening simultaneously, which you can then bring in the production.
Yeah.
So, like, just there is, like, oh, there's actually a little extra guitar part here.
Yeah.
Which, again, like, you could go, there's long been overdubbing. But what happens with, like, the way it's presented here is it does have this, you're invited to occupy a plane of reality where that would be a possible thing to hear rather than a construction. And that's really fascinating.
And also, I think this song is so much about these things.
Yeah.
About not wanting to, like, begging your soul to not leave you. And, like, being in these states of, like, in between where you almost leave your body and, want to be, it's called, like, embrujada, which is, like, bewitched. To want to be bewitched by someone or yourself, maybe. I read it as that all the time. It's very much about just a relationship with oneself and not necessarily a love relationship with someone else.
Yeah.
But yeah, I think also a lot because of the video that I want to, or that I'm making, that I wanted to do another version. Because I wanted, it was like some other ideas about the videos as well.
Are they going to be kept a secret from us for the time being, or are there any hints you can give us about this video project?
I can say something.
Okay.
It's also because it's not like it's something that I'm just doing it myself mainly, but I had worked with someone in Mexico with some parts of it, but it's very much like shots from my family's house. It's like very much like this. Like my family's house and my, like, where we have some land and like a forest. And then it's also like this creature thing, magical thing that is like existing between worlds in a bewitched house.
That's amazing.
So it's very like, like that. But then you can see.
Yeah.
Hopefully it will come out soon. It's difficult to finish things, I think.
Yeah. Especially when you're like, also trying to break reality at the same time.
Yeah.
It's like, I mean, that sounds really interesting. It's also like, like those questions about having a relationship to yourself, I think, is like, if there's like one massive oversight I think of times like these, is that realizing that's kind of an effort, that's actually kind of something you have to work on and actually acknowledge, and that, yeah, that it's not like a narcissism thing to go like, actually, I need to have some sort of opinion about myself and the world.
Mm-hmm.
And rather than just be on this kind of autopilot towards like the function others imagine that you should have, it's like, no, there's got to be, yeah, realizing yeah. there's something with it, like something of you that has to be.
I think that's yeah. really important.
Yeah.
Also to be engaging with communities and like,
yeah.
because you need to work, like you need to know things about yourself. Mm. Like have, yeah.
What's the only way to be with other people is actually yeah. to be there with yourself as well.
Like, yeah.
Let them know you're there. And it's, yeah. yeah.
But yeah, speaking of communities, like you seem to be doing a lot of collaborations with other people. And I don't know if like the Oomph Collective is still on hold, or like, are yeah. you planning to release the new stuff?
It's still on hold.
Yeah.
Are you planning to still like self-release some of the upcoming stuff?
I don't know. I think I don't want to do that actually.
No.
Yeah.
But I don't have it planned out yet what to do. Mm. Yeah.
But yeah, are you working on any other collabs or like with Yamil? Because I feel like some of them are just like one track or one performance. Like, do you have any other bands or like, you know,
I want like the project with Emil is yeah. the only. I've been actually in a period where I needed to not do
yeah.
anything
yeah.
at all.
Yeah.
So I'm starting slowly to like get things going again.
Yeah.
But like, I think maybe last year, like, I don't remember now. It's some time ago now that I was almost not doing anything that had anything to do with music. And like sometimes I DJ'd, but that was it.
Your year of rest.
Yeah, I think I burned out. Yeah, I can say that.
Yeah.
Yeah, it's also important to talk about that.
Yeah,
like
for sure.
Sometimes it's like, oh, I shouldn't say that actually. Why not?
Yeah, yeah, I mean, that's the... I think, like, actually, that's the... Again, back to that thing of knowing yourself, right? Like, oh, yeah, I need to share that I had a problem here because otherwise no one will know.
Yeah, that's
and no
the
one
thing.
Can help.
Yeah, because it was just a lot. And I think many people who work with music and also want to do other parts, like, but with Oomph, we were, like, behind the scenes and also... Mm-hmm. trying to be an artist at the same time, like that's a whole job
yeah,
in itself.
Yeah.
And then when you're doing everything yourself, then it's a lot, like you don't like it, managing yourself, booking and everything, and then also there's other things and a lot of issues and a lot of it's just, it was a lot.
Yeah, because it's a whole nother job that you're taking on, and you're already busy with
so I had to take a long break.
So yeah, is there anything you would like to inform our listeners about for coming up over the summer or towards the fall or?
Yeah, because then from June or
something. Yeah. This will be out sometime mid June. Yeah, yeah.
I don't have anything actually to inform about, but it's because I'm trying to finish an album, and it takes a lot from me, so I need to focus on that.
Yeah. I mean, that's definitely information which is really exciting to hear anyway.
Yeah. So I hope that it will come out sometime, maybe this year, but otherwise next year.
Yeah.
Yeah.
Well, that's really great to look forward to.
Yeah.
And like, are some of these things that you've been working on recently, like the direction it's taking?
I think it's kind of dark actually, but I think, that makes sense also when I think about it. But, and more like songwriting, more guitar-led songwriting and these things.
Mm.
And then also the thing with Emil is coming out sometime soon.
Nice.
And the music videos.
Yes.
I made a music video for Riqueza also.
Oh, nice.
So it's like, 3 years after that track video was coming. But that's
fuck the album cycle.
Yeah, also that.
Take your time.
I don't want. I've also been a lot with that. That actually, why? Yeah, it's better to take your time.
Yeah.
To make things slow and stretch it out and.
Yeah.
Yeah. I don't want to be in a hurry.
Yeah, exactly.
Yeah, we don't want it to be like a slave to like the capitalist mode of production. No. Here. Just like make the artwork that you want to make.
Yeah.
When it makes sense.
Yeah, and when it makes sense.
It sounds like you have a lot of stuff that you could tell us about just then, but which is really glad it came out. Like, oh, it's exciting. But
Xenia, we can catch up again next year.
So Xenia, thanks so much for joining us. It was really a pleasure to talk to you.
Thank you so much for having me.
Thanks.
Yeah.
Passive Aggressive Conversations is a collaboration between The Lake Radio and Passive Aggressive. It's made possible by support from Tuborg Funnel, Augustinus Foundation, the Danish Arts Foundation, and CODA. Our theme music was composed and produced by Simon Stina Ramazan Ali.
NDR Kultur zum Nachhören.
Mit der heutigen 81. Folge endet unsere ungekürzte Lesung aus dem Roman Anna Karenina des russischen Schriftstellers Lev Tolstoi in der Neuübersetzung von Rosemarie Tietze aus dem Jahr 2009. Diese Lesung, die bei NDR Kultur in Hannover im Februar 2013 in der Regie von Anna Hartwig entstanden ist, ist beim DAV Berlin als Hörbuch erschienen zum Preis von 149 Euro. Zum Abschluss lässt Tolstoi noch einmal die Brüder Konstantin Lewin und Sergei Iwanowitsch zu Wort kommen. Die beiden lieben es, sich im philosophischen Wettstreit zu messen. Dabei diskutieren sie auch über die drängenden gesellschaftlichen Probleme, die das Russland des 19. Jahrhunderts bestimmten, unter anderem die Frage der Landwirtschaftsreform. Doch Konstantin Lewin ist nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Erst vor wenigen Stunden hat er seinen Glauben zu Gott wiederentdeckt. Und diese Erfahrung stellt sein ganzes Leben in ein anderes Licht. Hören Sie nun noch einmal Ulrich Nöten mit der letzten Folge aus Anna Karenina.
16. Sergei Iwanowitsch in Dialektik erfahren widersprach nicht, sondern lenkte das Gespräch sofort auf ein anderes Terrain. Ja, wenn du rein rechnerisch den Geist des Volkes erfassen möchtest, ist es natürlich sehr schwierig. Und eine Stimmabgabe ist bei uns nicht eingeführt und kann nicht eingeführt werden, weil das den Willen des Volkes auch nicht ausdrückt. Dafür gibt es jedoch andere Wege. Das spürt man in der Luft, das spürt man mit dem Herzen. Ganz zu schweigen von jenen Strömungen unter Wasser, die im stehenden Meer des Volkes in Bewegung geraten sind, für jeden unvoreingenommenen Menschen sichtbar. Schau dir doch nur die Gesellschaft im engeren Sinne an, all die unterschiedlichen Parteien in der gebildeten Welt, die einander früher so feind waren, sind in eins verschmolzen. Jeglicher Hader hat ein Ende, alle Organe der Gesellschaft sagen unisono dasselbe, alle spüren die Elementarkraft, die sie erfasst hat und in dieselbe Richtung trägt. »Ja, die Zeitungen sagen alle ein und dasselbe«, warf der Fürst ein. »Das stimmt. Dermaßen ein und dasselbe. Es klingt wie Frösche vor dem Gewitter. Ihretwegen ist nichts zu hören.« »Frösche hin oder her, ich gebe keine Zeitungen heraus und mag sie nicht verteidigen. Ich spreche vielmehr von der Einmütigkeit in der gebildeten Welt«, sagte Sergei Iwanowitsch zum Bruder gewandt. Lewin wollte antworten, aber der alte Fürst kam ihm zuvor. »Also zu dieser Einmütigkeit ließe sich noch manches sagen«, meinte der Fürst. »Meinen Herrn Schwiegersohn Stepan Arkadjitsch, den kennen Sie ja. Er bekommt jetzt den Posten eines Komiteemitglieds der Kommission und so weiter, was weiß ich nicht mehr. Bloß zu tun gibt es da gar nichts. Nun, Dolly, das ist kein Geheimnis. Dafür 8000 Gehalt.« »Fragen Sie ihn doch mal, ob sein Dienst von Nutzen sei. Er wird Ihnen beweisen, es gebe nichts Notwendigeres. Und er ist ein aufrichtiger Mensch, aber an den Nutzen von 8000 muss man einfach glauben.« »Ja, er bat mich, Darja Alexandrowna den Erhalt des Postens mitzuteilen«, sagte Sergei Iwanowitsch missmutig, da er fand, der Fürst rede nicht zur Sache. »Genauso ist es mit der Einmütigkeit der Zeitungen. Mir hat das jemand so gedeutet. Sobald es Krieg gibt, nehmen Sie doppelt so viel ein. Wie sollen Sie denn nicht meinen, dass die Geschicke des Volkes und der Slawen und all das? Ich mag viele Zeitungen nicht, aber das ist ungerecht, sagte Sergei Iwanowitsch. Ich würde nur eine Bedingung stellen, fuhr der Fürst fort. Alphonse Karr hat es vor dem Krieg mit Preußen wunderbar formuliert. Sie meinen, ein Krieg sei notwendig? Wunderbar. Wer den Krieg predigt, kommt in eine besondere vorgeschobene Legion und dann auf zum Sturm zur Attacke, allen voran. »Die würden mir schön aussehen, die Redakteure!« Katawassow lachte dröhnend, da er sich Redakteure, die er kannte, in dieser erlesenen Legion vorstellte. »Tja, sie werden davonlaufen,« meinte Dolly, »werden bloß stören.« »Und falls sie flüchten, werden von hinten Kartätschen eingesetzt oder Kosaken mit Peitschen,« sagte der Fürst. »Das ist ein Scherz. Ein unguter Scherz, verzeihen Sie mir, Fürst,« sagte Sergei Iwanowitsch. »Ich sehe nicht, wieso das ein Scherz ist. Es ist«, hob Lewin an, aber Sergei Iwanowitsch unterbrach ihn. »Jedes Mitglied der Gesellschaft ist berufen, das Seine zu tun. Das, was ihm entspricht«, sagte er. »Und Geistesmenschen erfüllen das Ihre, wenn sie die öffentliche Meinung zum Ausdruck bringen. Und die einhellige und umfassende Darstellung der öffentlichen Meinung ist ein Verdienst der Presse und zugleich eine erfreuliche Erscheinung. Vor 20 Jahren hätten wir geschwiegen, jetzt aber ist die Stimme des russischen Volkes zu hören, welches bereit ist, aufzustehen wie ein Mann und bereit ist, sich für die unterjochten Brüder aufzuopfern. Das ist ein grandioser Schritt und ein Vorgriff auf Stärke. Aber es geht ja nicht nur ums Opfern, sondern darum, Türken zu töten«, warf Lewin scheu ein. »Das Volk opfert gern für sein Seelenheil und ist immer bereit dazu.« »Aber nicht fürs Töten«, fügte er hinzu, dabei verknüpfte er das Gespräch unwillkürlich mit den Gedanken, die ihn so beschäftigten. »Wieso Seelenheil? Seele ist, Sie verstehen, für einen Naturwissenschaftler ein schwieriger Ausdruck.« »Was ist das denn, die Seele?« sagte Katawassow lächelnd. »Ach, das wissen Sie doch.« »Bei Gott, ich habe nicht die geringste Ahnung!« Katawassow lachte dröhnend. »Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert«, sagte Herr, entgegnete seinerseits Sergei Iwanowitsch und führte damit schlicht und wie selbstverständlich jene Bibelstelle an, die Lewin stets am meisten irritierte. »Ja, so ist es«, wiederholte der Alte, der neben ihnen stand, als Antwort auf einen Blick, der zufällig auf ihn gefallen war. »Na bitte, mein Bester, Sie sind geschlagen, vollkommen geschlagen«, rief Katawassow vergnügt. Lewin wurde rot vor Ärger, nicht weil er geschlagen war, sondern weil er sich nicht zurückgehalten und auf das Streitgespräch eingelassen hatte. »Nein, ich darf nicht streiten mit Ihnen«, überlegte er. »Sie haben einen undurchdringlichen Panzer, und ich bin nackt.« Er sah, dass sein Bruder und Katawassow nicht zu überzeugen waren, und noch weniger sah er eine Möglichkeit, ihnen zuzustimmen. Was sie predigten, war jener Hochmut des Geistes, der ihn fast zugrunde gerichtet hätte. Er konnte nicht zustimmen, dass einige Dutzend Menschen, darunter sein Bruder, das Recht haben sollten, aufgrund dessen, was ihnen Hunderte in die Hauptstadt gekommener schönrednerischer Freiwillige erzählt hatten, nun zu sagen, sie und die Zeitungen brächten Willen und Gedanken des Volkes zum Ausdruck, zumal Gedanken, die auf Rache und Totschlag hinausliefen. Er konnte dem nicht zustimmen, weil er im Volk, in dessen Mitte er lebte, diese Gedanken nicht ausgedrückt sah und sie auch in sich nicht fand. Und sich selbst konnte er nicht anders sehen, denn als einen der Menschen, die das russische Volk bildeten. Und vor allem, weil er zusammen mit dem Volk nicht wusste, nicht wissen konnte, worin das Gemeinwohl bestand, aber sicher wusste, dass es nur möglich war, dieses Gemeinwohl zu erlangen, wenn jenes Gesetz des Guten, das sich jedem Menschen offenbart, streng befolgt wurde. Und darum konnte er keinen Krieg wollen und irgendwelcher allgemeinen Ziele wegen den Krieg predigen. Er sagte zusammen mit Michailitsch und dem Volk, dass seine Gedanken in der Überlieferung von der Berufung der Waräger ausgedrückt hat, »Seid Fürsten und herrscht über uns. Wir versprechen euch freudig völligen Gehorsam. Alle Mühen, alle Demütigungen, alle Opfer nehmen wir auf uns. Aber nicht wir richten und entscheiden.« Und jetzt hatte das Volk nach Sergei Iwanowitschs Worten auf dieses so teuer erkaufte Recht verzichtet. Er hätte gerne noch gesagt, wenn die öffentliche Meinung ein so unfehlbarer Richter sei, wieso dann die Revolution, die Kommune nicht ebenso rechtens wären wie die Bewegung zugunsten der Slawen. Aber das waren alles Gedanken, die nichts lösen konnten. Eines war zweifellos zu sehen, nämlich, dass derzeit das Streitgespräch Sergei Iwanowitsch verdross. Und deshalb war es von übel, noch weiter zu disputieren. So schwieg Levin und lenkte die Aufmerksamkeit der Gäste darauf, dass die Wölkchen sich verdichtet hatten und es besser wäre, vor dem Regen nach Hause zu gehen. 17. Der Fürst und Sergei Iwanowitsch stiegen in den Karren und fuhren. Die übrige Gesellschaft ging schleunigen Schrittes zu Fuß nach Hause. Aber die Wolkenfront zog, bald weißer, bald schwärzer, so rasch heran, dass sie noch einen Schritt zulegen mussten, um es vor dem Regen nach Hause zu schaffen. Vorgeschobene Wolken, tief hängend und schwarz wie rußdurchsetzter Rauch, jagten in ungewöhnlichem Tempo über den Himmel. Bis zum Haus waren es noch 200 Schritt, da kam schon der Wind auf, jeden Augenblick konnte der Platzregen einsetzen. Die Kinder rannten verschreckt und freudig kreischend vorweg. Darja Alexandrowna, die mit ihren an den Beinen klebenden Röcken zu kämpfen hatte, ging nicht mehr, sondern rannte und ließ keinen Blick von den Kindern. Die Männer hielten die Hüte fest und gingen in großen Schritten. Sie waren schon am Hauseingang, als ein großer Tropfen auf den Rand der Regenrinne schlug und zersprang. Die Kinder und nach ihnen die Erwachsenen rannten, fröhlich schwatzend, unter den Schutz des Vordachs. »Und Katerina Alexandrowna?« fragte Levin Agafja Michailowna, die ihnen in der Diele mit Regenmänteln und Plaids entgegenkam. »Wir dachten, sie sei bei Ihnen«, sagte sie. »Und Mitya?« »Anscheinend im Kulak, mit der Kinderfrau.« Levin griff nach den Plaids und rannte zum Kulak. In dieser kurzen Zeit hatte sich die Wolkenfront schon so massiv vor die Sonne geschoben, dass es dunkel wurde wie bei einer Sonnenfinsternis. Der Wind suchte Levin hartnäckig aufzuhalten, als beharrte er auf seinem Willen. Er riss Blätter und Blüten von den Linden und entblößte unschön und sonderbar die weißen Birkenzweige, beugte alles in eine Richtung, Akazien, Blumen, Kletten, Gras und Baumwipfel. Die Mägde, die im Garten gearbeitet hatten, liefen kreischend unter das Vordach an der Gesindestube. Der weiße Vorhang des Wolkenbruchs hatte sich schon vor den gesamten ferneren Wald und das halbe nahe Feld geschoben und bewegte sich rasch auf den Kulak zu. Die Nässe des Regens, zersprengt in winzige Tropfen, war in der Luft zu spüren. Den Kopf vorgebeugt und gegen den Wind ankämpfend, der ihm die Tücher entreißen wollte, hatte Levin schon fast den Kulak erreicht und sah schon hinter der Eiche etwas Weißes. Da blitzte mit einem Mal alles auf, entflammte die ganze Erde und schien überm Kopf das Himmelsgewölbe zu bersten. Als Levin die geblendeten Augen öffnete, erblickte er durch den dichten Regenvorhang, der ihn jetzt vom Kulak trennte, zuallererst und entsetzt die seltsam veränderte Lage des vertrauten grünen Eichenwipfels in der Waldesmitte. Hatte sie womöglich getroffen? Konnte Levin gerade noch denken, da verschwand in schnellerer und schnellerer Bewegung der Eichenwipfel hinter den anderen Bäumen, und er hörte das Krachen des großen Baums, der auf die anderen Bäume fiel. Das Licht des Blitzes, das Grollen des Donners und das Gefühl, wie Kälte seinen Körper überlief, verband sich für Levin zu dem Eindruck puren Entsetzens. Mein Gott, ja nicht auf Sie«, sprach er. Und obwohl er sogleich dachte, wie sinnlos seine Bitte war, sie sollten von der nun schon gefallenen Eiche nicht erschlagen sein, wiederholte er sie, da er wusste, Besseres als dieses sinnlose Beten konnte er jetzt nicht tun. Als er die Stelle erreichte, wo sie sich gewöhnlich aufhielten, fand er sie nicht. Sie waren am anderen Ende des Waldes, unter einer alten Linde, und riefen ihn. Zwei Gestalten in dunklen Kleidern, sie hatten helle getragen, standen da und beugten sich über etwas. Es waren Kitty und die Kinderfrau. Der Regen hatte schon stark nachgelassen, und es wurde heller, als Levin zu ihnen gerannt kam. Der Rocksaum der Kinderfrau war trocken, aber Kittys Kleid war völlig durchnässt und klebte an ihr. Obwohl es nicht mehr regnete, standen sie immer noch in der Haltung, die sie eingenommen hatten, als das Gewitter losbrach. Beide standen da, gebeugt über das Wägelchen mit dem grünen Schirm. »Am Leben? Unversehrt?« »Gott sei Dank«, stieß er hervor, während er mit seinem schlappenden, vollgelaufenen Schuh durch noch nicht versickertes Wasser patschte und zu ihnen rannte. Kittys rotwangiges, feuchtes Gesicht war ihm zugewandt. Sie lächelte scheu unter dem verformten Hut hervor. »Wie kannst du nur? Ich begreife nicht, wie man derart unvorsichtig sein kann«, fiel er ärgerlich über seine Frau her. »Ich bin, weiß Gott, nicht schuld. Gerade wollten wir fort, da machte er alles voll. Wir mussten ihn trocken liegen. Wir wollten gerade«, begann Kitty sich zu rechtfertigen. Mitya war unversehrt, lag trocken und schlief ohne Unterlass. »Ach, Gott sei Dank. Ich weiß nicht, was ich rede.« Sie sammelten die nassen Windeln ein, die Kinderfrau nahm das Kind heraus und trug es. Levin ging neben seiner Frau her. Und schuldbewusst wegen seines Ärgers drückte er ihr, von der Kinderfrau unbemerkt, die Hand. 18. Im Lauf des ganzen Tages, bei den verschiedenartigsten Gesprächen, an denen gleichsam nur die Außenseite von Levins Geist teilnahm, und trotz seiner Enttäuschung über die Veränderung, die sich in ihm hätte vollziehen müssen, spürte Levin unablässig und voll Freude die Fülle seines Herzens. Nach dem Regen war es zu nass, um spazieren zu gehen, zumal auch die Gewitterwolken nicht vom Horizont verschwanden und bald dort, bald hier, grollend und schwarz, am Rand des Himmels entlangzogen. Die ganze Gesellschaft verbrachte den Rest des Tages zu Hause. Streitgespräche wurden nicht mehr angezettelt. Im Gegenteil, nach dem Diner waren alle in bester Gemütsverfassung. Katawasow brachte zunächst die Damen mit seinen originellen Scherzen zum Lachen, die bei der ersten Bekanntschaft mit ihm stets so gefielen. Aber dann schilderte er, von Sergei Iwanowitsch aufgefordert, seine sehr interessanten Beobachtungen über die unterschiedlichen Charaktere und sogar Physiognomien bei Männchen und Weibchen der Stubenfliege und über ihr Leben. Sergei Iwanowitsch war ebenfalls vergnügt, und vom Bruder aufgefordert, legte er beim Tee seine Sicht auf die Zukunft der orientalischen Frage dar, und das so schlicht und gut, dass alle gebannt zuhörten. Nur Kitty konnte nicht bis zu Ende zuhören, sie wurde geholt, um Mitya zu baden. Ein paar Minuten nach Kittys Aufbruch wurde auch Levin ins Kinderzimmer gerufen. Er ließ den Tee stehen, bedauerte ebenfalls, das interessante Gespräch unterbrechen zu müssen, und zugleich beunruhigt, weshalb er gerufen wurde, da das nur in wichtigen Fällen vorkam, ging Levin ins Kinderzimmer. Obwohl der nur halb gehörte Plan Sergei Iwanowitschs, wie die befreite Welt der 40 Millionen Slawen zusammen mit Russland eine neue Epoche in der Geschichte einleiten müsse, ihm vollkommen neu war und ihn als etwas völlig Neues sehr interessierte, obwohl ihn Neugier und Sorge beunruhigten, weshalb er gerufen wurde, sobald er aus dem Salon trat und allein war, fielen ihm sofort seine morgendlichen Gedanken wieder ein. Und alle diese Überlegungen über die Bedeutung des slawischen Elements in der Weltgeschichte kamen ihm so unbedeutend vor im Vergleich zu dem, was in seiner Seele vorging, dass er im Nu alles vergessen hatte und sich in die Stimmung versetzte, in der er morgens gewesen war. Er rief sich jetzt nicht, wie früher oft, den ganzen Gedankengang ins Gedächtnis, das brauchte er nicht mehr. Er versetzte sich sofort in das Gefühl, das ihn geleitet hatte, das mit diesen Gedanken zusammenhing, und fand in seiner Seele dieses Gefühl noch stärker und deutlicher vor als früher. Jetzt ging es ihm nicht, wie früher oft, bei seinen ausgeklügelten Beruhigungen, wenn er den ganzen Gedankengang rekonstruieren musste, um das Gefühl wiederzufinden. Jetzt war ganz im Gegenteil, das Gefühl von Freude und Beruhigung lebhafter als früher. Und das Denken konnte mit dem Gefühl nicht Schritt halten. Er ging über die Terrasse und schaute zu den beiden Sternen hoch, die sich am schon dunkleren Himmel abzeichneten, und plötzlich fiel ihm ein: Ja, beim Blick zum Himmel dachte ich daran, dass das Gewölbe, das ich sehe, nicht die Unwahrheit ist. Und dabei habe ich etwas nicht zu Ende gedacht, mir selbst etwas verheimlicht, dachte er. Aber was es auch sein mag, Einwände kann es nicht geben. Ich brauche nur nachzudenken und alles klärt sich auf. Erst vor dem Kinderzimmer fiel ihm ein, was er sich selbst verheimlicht hatte. Und zwar, wenn der wichtigste Gottesbeweis seine Offenbarung war, dass es das Gute gibt, wieso sollte sich diese Offenbarung dann allein auf die christliche Kirche beschränken? Welches Verhältnis haben zu dieser Offenbarung die Glaubenslehren der Buddhisten, der Mohammedaner, die sich ebenfalls zum Guten bekennen und Gutes tun? Ihm war, als hätte er eine Antwort auf diese Frage, aber bevor er sie sich selbst formulieren konnte, war er schon im Kinderzimmer. Kitty stand mit aufgekrempelten Ärmeln vor der Badewanne, in der das Kind plätscherte, und als sie die Schritte ihres Mannes hörte, wandte sie ihm das Gesicht zu und rief ihn mit einem Lächeln her. Mit der einen Hand stützte sie den Kopf des pummeligen Kindes, das auf dem Rücken schwamm und die Beinchen spreizte, und mit der anderen, unter gleichmäßigem Anspannen der Muskeln, drückte sie über ihm den Schwamm aus. »Nun schau doch«, sagte sie, als ihr Mann zu ihr trat. »Agafja Michailowna hat recht, er erkennt uns.« Es ging darum, dass Mitya offenbar seit diesem Tag die Seinen zweifelsfrei erkannte. Sobald Levin zur Wanne trat, wurde ihm gleich ein Experiment vorgeführt. Und dieses Experiment gelang vollauf. Die Köchin, die eigens dafür geholt wurde, ersetzte Kitty und beugte sich über das Kind. Es schaute mürrisch und schüttelte unwillig den Kopf. Kitty beugte sich über ihn. Er lächelte strahlend, stemmte die Händchen gegen den Schwamm und pfuste mit den Lippen. Und das klang so zufrieden und sonderbar, dass nicht nur Kitty und die Kinderfrau, sondern auch Levin mit einem Mal in Entzücken geriet. Das Kind wurde mit einer Hand aus der Wanne gehoben, mit Wasser übergossen, in ein Leintuch gehüllt, trocken gerieben und nach einem durchdringenden Schrei der Mutter übergeben. »Also, ich bin froh, dass du ihn allmählich liebgewinnst«, sagte Kitty zu ihrem Mann, nachdem sie sich das Kind an der Brust ruhig am gewohnten Platz niedergelassen hatte. »Ich bin sehr froh, denn das hat mich allmählich schon bekümmert. Du hattest gesagt, du würdest nichts für ihn empfinden.« »Nein. Habe ich denn gesagt, ich würde nichts empfinden? Ich habe nur gesagt, ich sei enttäuscht.« »Wie, von ihm enttäuscht?« »Nicht von ihm enttäuscht, sondern von meinem Gefühl. Ich hatte mehr erwartet. Ich hatte erwartet, gleichsam als Überraschung würde in mir ein neues, angenehmes Gefühl aufbrechen. Und stattdessen auf einmal Abscheu, Bedauern.« Sie hörte ihm aufmerksam zu, über das Kind hinweg, und dabei zog sie über die schmalen Finger ihre Ringe, die sie abgelegt hatte, um Mitya zu baden. Und vor allem viel mehr Angst und Bedauern als Freude. »Heute nach dieser Angst während des Gewitters habe ich begriffen, wie sehr ich ihn lieb habe.« Kitty lächelte strahlend. »Bist du sehr erschrocken?«, fragte sie. »Ich auch. Aber jetzt, wo es vorbei ist, ist es noch furchtbarer. Ich gehe mir die Eiche anschauen.« »Und wie nett Katawassow ist. Überhaupt war der ganze Tag so angenehm. Du bist auch zu Sergei Iwanowitsch so gut, wenn du nur möchtest.« »Na, geh zu ihnen. Nach dem Baden ist es hier immer heiß und dunstig.« 19. Draußen vor dem Kinderzimmer, wieder allein, fiel Levin gleich der Gedanke ein, an dem noch etwas unklar war. Statt sich in den Salon zu begeben, aus dem die Stimmen zu hören waren, blieb er auf der Terrasse stehen, und aufs Geländer gelehnt schaute er zum Himmel hoch. Es war schon ganz dunkel. Und im Süden, wohin er schaute, waren keine Wolken. Die Wolken standen auf der gegenüberliegenden Seite. Dort zuckten Blitze und war ferner Donner zu hören. Levin lauschte den gleichmäßig von den Linden in den Garten fallenden Tropfen und schaute zu dem ihm vertrauten Sternendreieck und der in seiner Mitte hindurchführenden Milchstraße mit ihrer Abzweigung. Bei jedem Aufzucken eines Blitzes verschwand nicht nur die Milchstraße, auch die hellen Sterne verschwanden. Aber sobald der Blitz erloschen war, tauchten sie wie von treffsicherer Hand hingestreut an denselben Stellen wieder auf. »Also, was irritiert mich?«, fragte sich Levin. Dabei fühlte er im Voraus, dass die Auflösung seiner Zweifel, obwohl er sie noch nicht kannte, in seiner Seele schon bereit war. »Ja.« Die einzig offenkundige, unanzweifelbare Erscheinung einer Gottheit, das sind die Gesetze des Guten, die der Welt als Offenbarung kundgetan wurden, die ich in mir fühle und in deren Anerkennung ich mich nicht vereinige mit den anderen Menschen, sondern, ob ich will oder nicht, vereinigt bin mit ihnen, in der alleinigen Gemeinschaft der Gläubigen die Kirche genannt wird, und die Juden, die Mohammedaner, die Konfuzianer, die Buddhisten, was sind denn sie? Er stellte sich die Frage, die ihm gefährlich erschienen war. sollten diese Abermillionen Menschen jenes höchste Gut entbehren müssen, ohne dass ein Leben keinen Sinn hat? Er dachte nach, berichtigte sich jedoch umgehend. »Wonach frage ich eigentlich?« sagte er sich. »Ich frage nach dem Verhältnis zur Gottheit in all den verschiedenartigen Glaubensrichtungen der ganzen Menschheit. Ich frage nach dem Erscheinungsbild Gottes für die ganze Welt mit all diesen Nebelflecken. Was tue ich da? Mir persönlich, meinem Herzen steht zweifellos ein Wissen offen, das dem Verstand unerreichbar ist. Doch ich möchte beharrlich mit dem Verstand und in Worten dieses Wissen ausdrücken.« »Weiß ich denn nicht, dass die Sterne nicht wandern?« fragte er sich mit Blick auf einen hell leuchtenden Planeten, der in Bezug auf den höchsten Zweig der Birke seine Position schon verändert hatte. »Aber wenn ich auf die Bewegung der Sterne blicke, kann ich mir die Drehung der Erde nicht vorstellen. Und ich habe recht, wenn ich sage, die Sterne wanderten.« Und könnten dann die Astronomen irgendetwas begreifen und berechnen, wenn sie all die komplizierten, verschiedenartigen Bewegungen der Erde mit berücksichtigen wollten? All ihre erstaunlichen Schlussfolgerungen über Entfernungen, Gewicht, Bewegungen und Abweichungen der Himmelskörper beruhen nur auf der sichtbaren Bewegung der Gestirne um die unbewegliche Erde. Auf genau der Bewegung, die ich jetzt vor mir habe und die für Millionen Menschen jahrhundertelang gegolten hat und immer gleich gewesen ist und sein wird und immer nachgeprüft werden kann. Und genauso, wie die Schlüsse der Astronomen unnütz und unzuverlässig wären, stützen sie sich nicht auf Beobachtungen des sichtbaren Himmels in Bezug auf einen einzigen Meridian und einen einzigen Horizont. So unnütz und unzuverlässig wären auch meine Schlüsse, stützen sie sich nicht auf jenes Verständnis des Guten, das für alle immer gleich war und sein wird, und das mir durch das Christentum offenbart wurde und in meiner Seele jederzeit nachgeprüft werden kann. Die Frage nach den anderen Glaubensrichtungen und ihr Verhältnis zur Gottheit zu entscheiden, habe ich weder das Recht noch die Möglichkeit. »Oh, du bist gar nicht fort?« sagte plötzlich die Stimme Kittys, die auf dem gleichen Weg in den Salon ging. »Was ist? Bist du auch nicht verstimmt?« fragte sie und betrachtete beim Sternenschein aufmerksam sein Gesicht. Dennoch hätte sie sein Gesicht nicht genau gesehen, wenn nicht wieder ein Blitz, die Sterne überdeckend, es erhellt hätte. Beim Licht des Blitzes betrachtete sie sein Gesicht genau, und als sie sah, dass es ruhig war und froh, lächelte sie ihm zu. »Sie begreift«, dachte er, »sie weiß, woran ich denke. Soll ich es ihr sagen?« »Ja, ich sage es ihr.« Aber in dem Augenblick, als er zu sprechen anheben wollte, hob sie ebenfalls an. »Ah ja, Kostja, tu mir den Gefallen«, sagte sie, »geh ins Eckzimmer und schau nach, ob für Sergei Iwanowitsch alles hergerichtet wurde. Mir ist das peinlich. Wurde ihm das neue Waschbecken hingestellt?« »Gut, ich gehe.« »Unbedingt«, sagte Levin, richtete sich auf und küsste sie. »Nein, ich sollte es nicht sagen«, überlegte er, als sie vor ihm herging. »Es ist ein Geheimnis, das nur für mich notwendig und wichtig ist und sich nicht in Worten ausdrücken lässt. Dieses neue Gefühl hat mich nicht verändert, nicht beglückt, nicht plötzlich erleuchtet, wie ich es erträumt hatte, genauso wie das Gefühl für meinen Sohn. Auch da gab es keine Überraschung. Und der Glaube? Nicht Glaube. Ich weiß nicht, was das ist. Jedenfalls ist dieses Gefühl genauso unmerklich und durch Leiden in mich gekommen und hat sich in der Seele festgesetzt. Ich werde mich noch genauso über Kutscher Iwan ärgern, genauso werde ich streiten, werde meine Gedanken unpassend äußern. Genauso wird es eine Wand geben zwischen dem Allerheiligsten meiner Seele und den anderen Menschen, sogar meiner Frau. Genauso werde ich ihr meiner Angst wegen Vorwürfe machen und es dann bereuen. Genauso werde ich mit dem Verstand nicht begreifen, weshalb ich bete und werde beten. Aber mein Leben ist nun, mein ganzes Leben, unabhängig von allem, was mir zustoßen kann in jedem seiner Augenblicke. Es ist keineswegs mehr sinnlos, wie es früher war. Vielmehr hat es einen unanzweifelbaren Sinn. Das Gute, das hineinzubringen, in meiner Macht steht. Ende.
جيناكم يا فلسطينية من المملكة الهاشمية
جيناكم يا فلسطينية من المملكة الهاشمية
الله مسيه تنطح مسيه
كوني وعالي روعالي انتم رجالي واخوالي انتم رجالي واخوالي اسمعني يا عبد الله دي افديك بروحي وحياتي افديك بروحي وحياتي
سبعه ويا ولد عمي لعيونك يسيل الدمي لعيونك يسيل الدمي
عبد الله دي يا لعمامي لعيونك ميزن لساني لعيونك ميزن لساني
حاوي يا ولد عمي لعيونك يسيل الدمي لعيونك يسيل الدمي
واسمعني يا عبد الله دي لفيك بروحي وحياتي لفيك بروحي
راشد
يا راشد انا بحبك عهدت الله ما سبتك عهدت الله ما
هذول الأمي
يلا فوق
وبيوت الحزن مطفية شباب 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 هد 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 شباب شباب يطا وشباب فلسطين ارفعوا ايدكم لعمر العبدالله التحية بالله عليكم جهد الله عليك وديك لفوق ديك 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 يا قلبي يرفع لي ايدك يا عمر والله حبيتك يا عمر والله حبيتك حبيبي وارفع لي ايدك يا عمر
الله حيهم
والحجرة شبعت عيني يا قلب الهوى يا زيني يا قلب الهوى يا زيني والحجرة شاد بعيوني
يا ويل
القالب من دوني يا ويل القالب
أيهم. شكرا يا أيمن سمعونا أحلى كف والله لايبا الغالي عاش صديق والحبيب ورفيق الدرب
My only my teenage rose I love her like I've never loved